Hallo zusammen zu einer neuen und diesmal überaus erfreulichen Folge von Mensch Mannheim. Warum erfreulich? Ha, das dynamische Duo unseres Politik- und Gesellschaftstalks ist wieder vereint. Timo Schmidhuber ist endlich wieder mit mir im Studio.
Ja, auch der schönste Urlaub geht einmal zu Ende. Hallo auch von mir an alle und natürlich besonders an dich, Florian. 3 Folgen haben wir jetzt nicht miteinander aufgenommen. Das ist ja eine halbe Ewigkeit her sozusagen. Was gibt's Neues bei dir?
Also außer, dass ich mir heute extra eine Energy-Dose mit zur Aufnahme genommen habe, haben wir seit kurzem ein zweites Schulkind zu Hause. Habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Der Mittlere ist jetzt eingeschult worden.
Wie sind die ersten Tage so gelaufen bei euch?
Eigentlich total gut, muss ich sagen. Macht es schon richtig gut, geht ganz alleine den Schulweg schon ab, kommt strahlend nach Hause, erzählt freudig davon, was sie im Chor gesungen haben. Und jeder neue Buchstabe, jeder neue Laut wird natürlich mit großem Tamtam zu Hause präsentiert. Also ich weiß jetzt ganz genau, warum es Nase und nicht Nase heißt.
Dass er allein zur Schule geht, das wundert mich jetzt eigentlich nicht bei dir. Ich hätte dich jetzt nicht so als den Typ Elterntaxi eingeschätzt.
Ja, wir haben auch gar keine Zeit für morgens. Nee, er braucht kein Elterntaxi, das macht er schon ganz alleine. Wie lief's bei euch?
Da gehen die Meinungen auseinander. Meine jüngere Tochter, die ist total happy, weil in dieser Woche fallen, wenn ich es richtig weiß, 8 Stunden bei ihr aus.
8 Stunden?
Ja, sie findet es toll. Ich finde es natürlich nicht so super.
Das kann ich beides nachvollziehen. Und da bin ich schon sehr gespannt, was unser Gast, den wir heute mit uns im Studio haben, dazu sagen wird.
Denn unser Gast, der ist nicht nur ganz nah dran am Schulalltag, an der Schulverwaltung. Er ist auch sozusagen für einen reibungslosen Start verantwortlich. Er ist seit 1995 in der Schulverwaltung tätig, unter anderem früher im damaligen Oberschulamt in Karlsruhe, aber auch im Kultusministerium in Stuttgart. Und ganz früher, also wir sprechen von den 80er Jahren, da hat er natürlich auch selbst unterrichtet. Zuerst als Referendar an der Mozart-Grundschule und an der Sickinger Schule in Mannheim. Dann später in Stuttgart und schließlich wieder zurück in Mannheim an der Pfingstbergschule. Ab 2012 war er dann stellvertretender Leiter des staatlichen Schulamtes in Mannheim. Und seit 4 Jahren ist er auch der Chef der Behörde. Er ist gebürtiger Mannheimer. Er hat uns vorhin kurz erzählt, dass er mit Peter Kurz Abitur gemacht hat. Er wohnt in der Neckarstadt Ost, ist 61 Jahre alt, verheiratet und er hat einen Sohn. Und der ist natürlich auch Student im Grundschullehramt. Herzlich willkommen, Frank Schäfer.
Vielen Dank für die freundliche Einladung und die freundliche Einleitung.
Und jetzt interessiert mich natürlich, wer hat das bessere Abitur gemacht, Peter Kurz oder Sie?
Oh, ich fürchte fast Peter Kurz.
Mit Frank Schäfer wollen wir heute natürlich über die Situation von Mannheims Schulen sprechen, aber am Ende auch noch ein anderes Thema beleuchten, und zwar das Thema Ehrenamt. Am Wochenende starten ja die freiwilligen Tage in der Metropolregion, die diesmal 10 Tage lang dauern. Ich glaube, ins Thema Schule brauchen wir keine ganz große Einleitung. Man kann sagen, Kinder und Jugendliche sollen dort was lernen und aufs Leben vorbereitet werden. Oder wie definieren Sie Schule, Herr Schäfer?
Also für uns im Staatlichen Schulamt ist vor allem auch noch der Aspekt wichtig, dass unsere Eltern ein gutes Gefühl haben, wenn sie ihre Kinder und Jugendlichen bei uns in den Schulen abgeben.
Und das haben Eltern in der Regel in Mannheim?
Also ich gehe mal davon aus, dass sehr, sehr viele Schulen bemüht sind, dieses Gefühl Eltern zu vermitteln. Und ich glaube auch, dass es sehr, sehr vielen Schulen gelingt.
Herr Schäfer, erklären Sie doch mal, was ist das Staatliche Schulamt und wofür ist es zuständig in aller Kürze?
Das Staatliche Schulamt Mannheim ist das größte staatliche Schulamt in Baden-Württemberg. Und uns obliegt die Dienst- und Fachaufsicht über die uns anvertrauten Schulen. Das sind allein bei uns im Zuständigkeitsbereich 300 Schulen. Und unsere Kernaufgabe ist, die Schulen entsprechend gut mit Lehrern zu versorgen, mit Lehrerinnen und Lehrern zu versorgen, die Schulen entsprechend zu beraten, zu unterstützen und für einen reibungslosen Unterrichtsverlauf zu sorgen.
Sie haben es gerade schon angesprochen, Aufgabe ist, die Schulen mit Lehrern und Lehrerinnen zu versorgen. Ich habe vorhin von den Ausfallstunden erzählt. Wie sieht es denn aus in Mannheim? Sind alle Lehrerstellen besetzt? Falls nicht, wie viele fehlen denn im Moment?
Also wir sind hier in der Kurpfalz in einer, sage ich mal, ja, sehr guten Situation. Durch die Nähe zu den pädagogischen Hochschulen, Universitäten ist bei uns die Ausgangslage gegeben, dass wir immer mehr Bewerberinnen und Bewerber haben, wie wir eigentlich aufnehmen können. Und wir sind dieses Schuljahr sehr, sehr gut gestartet, muss ich sagen. Einzig an einer Schule, an einem sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum, mussten wir den Pflichtbereich etwas runterkürzen von 36 Wochenstunden auf 34 Wochenstunden. Aber ansonsten können alle Schulen im Grunde den Bildungsplan umsetzen, sind ausreichend mit Pflichtstunden versorgt.
Warum kommt es dann zu so, will man sagen, massiven Unterrichtsausfällen? 8 Stunden in einer Woche ist schon heftig.
Also es ist natürlich so, dass es punktuell immer wieder durch Krankheit, durch Schwangerschaften vor allem im Grundschulbereich, dort haben wir eine ganz, ganz starke weibliche Lehrerschaft, immer wieder zu Ausfällen kommen kann. Aber das geht ja nicht nur im Bildungsbereich so, sondern das ist ein allgemeines Phänomen. Und nicht immer unmittelbar und sofort stehen dann im Grunde Lehrkräfte zur Verfügung, sondern wir müssen das entsprechend auch planen. Wir haben für jedes Schuljahr im Vorfeld schon eine KV-Reserve gebildet. Diese KV-Reserve wird dann in Gang gesetzt. Aber es ist natürlich so, wie in anderen Bereichen auch, unmittelbar und sofort steht nicht immer Ersatz bereit. Es muss umgesteuert werden, es muss umorganisiert werden. Aber wir sind da in ganz, ganz engem Austausch mit unseren Schulen.
Was heißt KV-Reserve?
Krankheitsvertreterreserve.
Mein Kollege Bertram Beer, der viel über Schulthemen bei uns in der Mannheim-Redaktion beim MM schreibt, der hat dieses Thema auch immer wieder in Artikeln aufgegriffen und da war oft der Tenor, dass diese KV-Reserve schon relativ früh aufgebraucht ist, um quasi die regulären Löcher zu stopfen, sage ich mal. Gefühlt hört man immer wieder die Klage, es sind einfach zu wenig Lehrer da. Jetzt sagen Sie, die Stellen sind ausgefüllt. Ist die Frage dann, ob es einfach zu wenig Lehrerstellen gibt in Mannheim?
Sagen wir mal so. Also wir sind für Lehrerstellen unendlich belastbar. Und natürlich hätten wir gerne mehr Lehrerinnen und Lehrerstellen. Aber letztendlich ist es so, wir müssen mit dem haushalten, was wir bekommen. Ich kann Ihnen nur Rückmelde für unseren Bereich. Sieht es momentan sehr gut aus. Und wenn das Schuljahr wie geplant realisiert wird, dann werden wir auch dahingehend auskommen bis zum Ende des Schuljahres. Aber nichtsdestotrotz, Sie haben immer Unwägbarkeiten und dann müssen Sie schnell reagieren. Sie müssen stelleweise, wenn es sich nur um einen Tag handelt, um eine Woche handelt, auch mal entsprechend dann intern umschichten als Schulleitung. Also es sind ganz viele Unwägbarkeiten, die dabei zu beachten sind.
Viele Eltern werden mir zustimmen aus ihrer eigenen Erfahrung, dass es oft doch nicht nur um kurzfristige Ausfälle geht, sondern da ist mal eine Kollegin, die sich das Bein gebrochen hat und deswegen länger ausfällt und da dann doch nicht schnell genug eine Vertretung kommt, sondern das über Wochen dann geht. Woran liegt das?
Naja, es liegt zum einen daran, dass, wie ich bereits schon sagte, nicht immer unmittelbar und sofort ein Ersatz bereitsteht. Und es wird zum Teil für diese Umsteuerungsprozesse auch etwas Zeit benötigen. Sie müssen auch, das sieht das Beamtenrecht auch vor, nochmal entsprechende Beteiligungsprozesse einleiten, wenn Sie eine Lehrkraft von einer Schule an eine andere setzen möchten. Es setzt ein Stück weit für mich auch die Zustimmung der Lehrkraft voraus, dass es nachvollziehbar wird, warum haben wir dich gerne an einer anderen Stelle. Und das ist etwas, was nicht innerhalb von einem Tag gelöst werden kann. Die langfristigen Unterrichtsausfälle, die haben wir sehr genau auf dem Schirm und probieren dann natürlich auch durch entsprechende Umsteuerungsprozesse da Abhilfe zu schaffen. Aber nichtsdestotrotz will ich auch sagen, dass die Schulleitungen zum Teil einen hervorragenden Job vor Ort machen, indem sie sehr flexibel agieren. Und manchmal ist es auch so, müssen wir auch Klassen zusammenlegen für einen Tag. Wir schauen natürlich, dass dies nicht etwas Langfristiges letztendlich ist, sondern dass es immer eine kurzfristige Option nur darstellt.
Das heißt, diese KV-Reserve, die Sie angesprochen haben, das sind Lehrkräfte, die an anderen Schulen unterrichten und im Notfall an eine andere Schule versetzt werden sollen.
Das sind Lehrkräfte, die an anderen Schulen unterrichten, aber jederzeit aus dem Unterricht dort herausgelöst werden können, um Unterrichtsausfälle zu minimieren.
Und reisen dann an den anderen Schulen wieder eine Lücke?
Nein, weil sie dort jederzeit rausgelöst werden können. Meistens haben diese Lehrkräfte keine Klassenführung, sind in der Regel nicht fest eingesetzt, sondern können jederzeit rausgelöst werden.
Das Kultusministerium weist Ihnen oder weist dem Schulamt oder weist den jeweiligen Schulen eine gewisse Anzahl an Lehrkräften zu, die Sie einplanen können.
Also wir erhalten ausreichend Lehrerwochenstunden durch das Kultusministerium und durch das Regierungspräsidium. Und unsere Aufgabe ist es dann, anhand von Erfahrungswerten der vorhergehenden Jahre einen Prozentsatz KV-Reserve zu berechnen zunächst mal und den dann auch den Schulen zur Verfügung zu stellen.
Würden Sie sich da mehr Kapazitäten wünschen?
Als Leiter des Staatsschulamts Mannheim wünsche ich mir grundsätzlich mehr Kapazitäten und mehr Lehrerinnen und Lehrer. Aber letztendlich ist es natürlich so, wir sind an die Vorgaben gebunden und die versuchen wir natürlich zielführend und lösungsorientiert einzusetzen.
Gibt es genügend Leute, die den Lehrerberuf anstreben oder fehlt es da auch?
Also momentan ist es noch so, dass wir einen höheren Bedarf haben, insgesamt landesweit. Für Mannheim kann ich das so nicht beantworten. Wir können alle unsere Stellen besetzen, aber es gibt tatsächlich weiße Flecken in Baden-Württemberg. Dort ist es nicht möglich, ausreichend Lehrerinnen und Lehrer an die Schule zu bringen.
Woran liegt es Ihrer Ansicht nach? Ist der Beruf nicht mehr attraktiv genug?
Also ich denke, zum einen haben wir da in der Vergangenheit vielleicht auch zu wenig auf dem Schirm gehabt, Werbung für diesen eigentlich spannenden, interessanten und verantwortungsvollen Beruf zu machen. Ich denke, da sollte man nochmal vielleicht die nächsten Jahre in die Offensive gehen. Letztendlich ist der Lehrerin, der Lehrerberuf einer der spannendsten und interessantesten Berufe, die das Land bietet. Man hat mit Menschen zu tun, die zu einem aufschauen, die einem zum Teil Dinge erzählen, die sie nicht einmal ihren Eltern erzählen. Wenn man gern mit Menschen zusammenarbeitet, wenn man Spaß und Freude hat an der täglichen Beziehungsarbeit, dann ist es tatsächlich ein Traumberuf.
Gibt es da Unterschiede an Schulformen? Also werden mehr Grundschullehrkräfte gesucht oder mehr an weiterführenden Schulen?
Also den größten Bedarf haben wir tatsächlich im SPBZ-Bereich, Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, die sogenannten eben Sonderschullehrerinnen und Sonderschullehrer. Dort ist der Bedarf immens und dort sind wir natürlich auch entsprechend am Arbeiten, dass wir dort Nachwuchs bekommen, Nachwuchs rekrutieren können.
Ich bin jetzt gerade die ganze Zeit am Überlegen noch, was Schüler ihren Lehrern erzählen würden, was sie nicht ihren Eltern erzählen. Haben Sie da Beispiele?
Naja, das sind zum Teil, wenn ein Kind bedrückt ist und das Kind hat eine sehr gute Beziehung zu seiner Lehrerin beispielsweise und es hat damit zu tun, dass vielleicht die Situation im Elternhaus sehr belastend ist für das Kind, beispielsweise wenn sich Eltern trennen, dann ist es ganz oft so, dass diese Kinder sich an ihre Grundschullehrerin, an ihren Grundschullehrer wenden und ihn entsprechend berichten.
Also Sie haben jetzt sehr viel Werbung für die Vielfalt des Lehrerberufs gemacht. Was sind denn außer dem genannten aus Ihrer Sicht aktuell so die größten Herausforderungen, denen die Lehrerinnen und Lehrer an den Mannheimer Schulen gegenüberstehen?
Also das ist ganz sicherlich die Heterogenität der Schülerschaft. Sie haben in Mannheim ein ganz, ganz breites Spektrum von Schülerinnen und Schülern. Das reicht von leistungsschwach bis hin zu sehr leistungsstark. Und diese Heterogenität in der tagtäglichen Unterrichtsarbeit abzubilden, bei der Planung und Realisation von Unterricht zu berücksichtigen, das ist mit eine der größten Herausforderungen. Eine weitere Herausforderung bezieht sich meiner Einschätzung nach darauf, dass viele Eltern die Vorstellung haben, dass sie ihr Kind in der Schule abgeben und es dann erzogen wieder zurückbekommen. Und wir kämpfen immer mit Eltern und versuchen ihnen klarzumachen, dass zunächst mal der elterliche Erziehungsauftrag für uns ganz, ganz entscheidend ist und dass wir beide, sowohl Elternhaus wie auch Schule, verpflichtet sind, vertrauensvoll zum Wohle des Kindes, des Jugendlichen zusammenzuarbeiten. Und das ist oft nicht immer ganz leicht zu kommunizieren.
War diese Erwartungshaltung früher auch schon so da oder ist das ein neueres Phänomen?
Also ich würde sagen, das ist tatsächlich etwas, was die letzten Jahrzehnte sich verändert hat. Das Anspruchsdenken an die Schulen ist erheblich gestiegen und ein Stück weit auch das Rausnehmen von elterlicher Verantwortung an ganz vielen Stellen. Wobei ich auch betonen will, dass es viele Eltern gibt, die das sehr, sehr ernst nehmen. Zum Teil dann, dass es sich dann eher in das Gegenteil umschlägt, dass wir sagen, halt, stopp, das ist jetzt unser Bereich. Sie brauchen uns nicht erklären, wie wir beispielsweise Unterricht planen und realisieren.
Und wie liegt der Mannheim so? Gibt es da dann mehr Eltern, die den Erziehungsauftrag gar nicht wahrnehmen oder mehr übereifrige Eltern?
Also ich denke, Mannheim ist eine sehr gesunde, würde man sagen, Mischung. In Mannheim haben wir einen ganz, ganz hohen Anteil von Migrantinnen und Migranten. Ich denke, wenn Sie in Mannheim als Lehrerin, als Lehrer arbeiten, dann brauchen Sie oder das setzt ein sehr großes multikulturelles Verständnis voraus. Und das sollten Sie mitbringen. Und sie sollten auch ein ganz großes Verständnis dafür haben, dass Eltern sehr, sehr unterschiedlich sind. Zum Teil ist es in Mannheim auch stadtteilabhängig, sage ich ganz deutlich. Es ist auch sehr viel Fingerspitzengefühl an vielen Orten gefragt, eben um diese Heterogenität entsprechend zu berücksichtigen.
Herr Schäfer, Sie hatten eben gesagt, es gibt einfach auch viele Eltern, die sich nicht gut genug um die Erziehung kümmern und sie das auch im Schulalltag merken. Wie merken Sie das denn?
Sie merken das ganz deutlich für die Eingangsstufe der Grundschule. Wenn ein Kind in die Schule kommt und kann sich nicht selbstständig die Schuhe binden, oder mit einer Schere umgehen, dann ist da im Vorfeld etwas nicht gut gelaufen. Und da ist natürlich unser erster Ansprechpartner, unsere erste Ansprechpartnerin, die Mutter, der Vater. Wir fragen uns natürlich, wie das sein kann, weil das eigentlich im Grunde für ein sechsjähriges Kind eine Grundvoraussetzung ist, um erfolgreich die Grundschule zu durchlaufen.
Ist das weit verbreitet in Mannheim oder sind es dann doch eher Ausnahmefälle, die Sie da schildern?
Also es sind glücklicherweise Ausnahmefälle, aber es ist eine nicht geringe Anzahl von Kindern, die in die Grundschule eingeschult werden, die diese Fertigkeiten nicht mitbringen. Und das verursacht dann natürlich entsprechend auch Problemstellungen, Herausforderungen für Lehrkräfte, weil sie im Grunde nochmal darauf verweisen, dass die Heterogenität unfassbar groß ist. Sie haben Kinder, die bereits lesen und schreiben können, und sie haben Kinder, wo es an basalsten Grundfertigkeiten fehlt.
Und der Anteil derer wächst?
So würde ich es nicht ausdrücken, aber der Anteil ist seit Jahren konstant. Zu hoch aus unserer Sicht.
Jetzt hat die Stadt Mannheim in den vergangenen Jahren oder sogar Jahrzehnten viel Geld in die Hand genommen, um Schulgebäude zu sanieren oder neu zu bauen. Trotzdem gibt es auch immer noch Gebäude, wo Handlungsbedarf ist. Manche Schüler gehen nicht auf Toilette in der Schule, weil sie es dort eklig finden, beziehungsweise die Toilette ist gar nicht offen auf manchen Stockwerken, weil sie kaputt ist oder in einem baulich schlechten Zustand. Deswegen die Frage an Sie. Welche Schulnote würden Sie denn den Schulgebäuden in Mannheim im Durchschnitt so geben? Wo steht Mannheim da?
Das ist abhängig davon, welches Schulgebäude ich betrete. Wir haben die 1.0 und wir haben sicherlich auch eine gerade noch ausreichend.
Keine Schule fällt durch?
Also durchfallen würde ich Ihnen rückmelden, wenn keine.
Und wie ist so der Anteil? Was würden Sie denn sagen, welche... An wie vielen Schulen prozentual besteht noch Handlungsbedarf? Bei der Hälfte, bei einem Drittel?
Also ich würde sagen, bei einem Drittel ist unmittelbar Handlungsbedarf. Aber ich möchte an der Stelle nochmal betonen, wir haben hier in Mannheim einen überaus engagierten Bildungsbürgermeister. Wir haben einen unglaublich engagierten Fachbereich Bildung, sodass, wenn Schulen etwas melden, dann sehr schnell und zeitnah sich gekümmert wird.
Und klassenbestes Schulgebäude?
Ja, das sind die sogenannten Neubauten. Gehen Sie auf Franklin, gehen Sie auf die neue Benelli-Grundschule. Da sehen Sie, was möglich ist, wenn neu gebaut wird.
Was ist da das Besondere an diesen Schulgebäuden, außer der Tatsache, dass sie neu sind?
Diese Schulgebäude sind im Grunde auf der grünen Wiese entstanden. Und natürlich ist es so, dass dort methodisch-didaktische Arrangements berücksichtigt werden können, die architektonisch umgesetzt werden. Und da sind Ihnen natürlich in den bestehenden Altbauten Grenzen gesetzt. Da müssen Sie im Grunde mit dem auskommen, was die Architektur bietet. Aber ich kann Ihnen wirklich rückmelden, dass die Stadt Mannheim das sehr, sehr bemüht ist. Und aus unserer Sicht, wir haben ja fast 78 Schulträger in unserem Zuständigkeitsbereich, wirklich eine Kommune ist, die da mit am engagiertesten hinterher ist, dass die Situation gut ist für die Schülerinnen und Schüler.
Zum Abschluss ein Thema noch, G9. Viele Eltern wünschen sich die Rückkehr des neunjährigen Gymnasiums. Es gab ja auch eine sehr große Elterninitiative in ganz Baden-Württemberg, die erfolgreich war. Wie geht's jetzt konkret bei dem Thema weiter?
Ja gut, vielleicht als Rückmeldung, wir sind nicht für die Gymnasien zuständig. Aber wir fühlen uns natürlich verantwortlich, dass wir Schülerinnen und Schüler auf das Gymnasium geben und dort natürlich auch durch ein vernünftiges pädagogisches Übergangskonzept sichergestellt wird, dass unsere bisherigen Grundschülerinnen und Grundschüler erfolgreiche Gymnasiastinnen und Gymnasiasten werden. Also es ist ja so, dass die Gymnasien nicht den fertigen Gymnasiast erhalten, sondern es ist ihre Aufgabe, die Kinder erfolgreich zur allgemeinen Hochschulreife zu führen. Und sicherlich ist es so, dass das G9 dabei unterstützen wird, weil eine zentrale Erkenntnis aus G8 war, dass es für viele Kinder eine ganz, ganz starke Herausforderung dargestellt hat, diese Zeit in nur 8 Jahren zu durchlaufen zur allgemeinen Hochschulreife, dass es mit Einschränkungen im Freizeitverhalten verbunden war und dass es auch ganz, ganz viele Lehrerinnen und Lehrer in den Gymnasien entsprechend gefordert hat, den Stoff in diesen 8 Jahren unterzubringen. Und ich würde mir wünschen, dass das G9 eine Art Entschleunigung für die Kinder und Jugendlichen darstellt, dass im Grunde wieder mehr der Fokus auf Pädagogik gelegt wird und dass, wenn ein Kind am Gymnasium aufgenommen ist, es dann auch erfolgreich diese gymnasiale Zeit durchläuft.
Herr Schäfer, im Schulalltag gibt es jede Menge Fragen, die für Eltern und Schüler auftauchen. Jetzt haben wir hier den Experten sitzen und deshalb wollen wir mal noch eine kleine Runde mit Tipps für Eltern machen. Wir stellen Ihnen ein paar Fragen und Sie sagen uns, wie es geht. Erste Frage: Wie können Eltern ihre Kinder motivieren, ihre Hausaufgaben zu machen und sich auf Klassenarbeiten vorzubereiten?
Also es gibt ja einen empirischen Befund, der aussagt, dass die Hauptursache für Zwisten der Familie tatsächlich das Thema Hausaufgaben sind. Das ist insofern umso bedauerlicher, weil ja eigentlich die Zielsetzung von Hausaufgaben ist, dass sich Kinder selbstständig, motiviert und neugierig mit einem Unterrichtsstoff auseinandersetzen, mit einem Thema, mit einem Inhalt auseinandersetzen. Deshalb ist unsere erste Rückmeldung zu dieser Thematik immer in Richtung Elternhaus und Schule, die ja beide zu dieser bereits schon von mir erwähnten vertrauensvollen Zusammenarbeit verpflichtet sind, auch ein Stück weit auszuhandeln, was ist eigentlich der Sinn von Hausaufgaben. Und der Sinn von Hausaufgaben, zumindest mal, sollten sie abwechslungsreich sein, sie sollten relevant und machbar sein. Und letztendlich ist das Ziel, die Motivation und die Eigentätigkeit zu fördern. Jetzt ist es natürlich so, nicht jeder Stoff eignet sich dafür, motivierend zu sein und mit Freude bearbeitet zu werden. Aber das gehört natürlich auch zum Leben dazu, dass man sich einmal durchbeißt. Aber letztendlich ist immer Thema Hausaufgaben vor dem Kontext von einem pädagogischen Sinngehalt auch zu sehen. Und insofern, wenn die Hausaufgaben thematisch richtig gestellt werden, dann sollten sie in der Regel auch kein Problem für die Kinder und Jugendlichen darstellen.
Und was machen wir, wenn sie nicht machbar und langweilig sind, die Hausaufgaben?
Dann muss ich sagen, würde ich das der Lehrkraft, der Lehrerin, dem Lehrer auch so rückmelden.
Und das Kind dann die Hausaufgaben einfach nicht machen lassen?
Also zumindest mal würde ich das Gespräch mit der Schule suchen. Wenn es tatsächlich so ist, dass Hausaufgaben in eine Art Beschäftigungstherapie abrutschen, dann ist die von mir bereits erwähnte Zielsetzung vollkommen verfehlt.
Bleiben wir nochmal beim Thema Hausaufgaben. Wie weit dürfen Väter und Mütter mithelfen bei den Hausaufgaben?
Naja, wir sitzen ja nicht daneben. Natürlich wünschen sich Kinder und Jugendliche Unterstützung und natürlich können Eltern unterstützen. Aber die Zielsetzung von Hausaufgaben ist tatsächlich, dass ein Kind das selbstständig und eigentätig leisten kann. Und insofern ist es eigentlich ja nicht notwendig, dass Eltern mit dem Thema Hausaufgaben beschäftigt sind. Ich verweise hier auch immer wieder ganz gerne auf den Ganztagsbetrieb. Ein guter, funktionierender Ganztagsbetrieb impliziert, dass wenn ein Kind um 15.30 Uhr von der Schule heimkommt, dann alle schulischen Aufgaben erledigt sind, einschließlich der Hausaufgaben. Und dann beginnt Freizeit.
Und jetzt, wer nicht in der Ganztagsschule ist, nehmen wir mal einen Drittklässler oder eine Drittklässlerin. Wie viele Hausaufgaben sollte die pro Tag haben, also in Stunden?
Das kommt auf die Klassenstufe an, das ist abhängig von der Klassenstufe, auch vom Entwicklungsstand. Also ich kann jetzt sagen, als Klassenlehrer einer dritten Klasse, da war für mich zwischen 45, maximal 45 Minuten circa, war für mich eine realistische Einschätzung.
Und Sie haben gerade auch gesagt, man soll nicht daneben sitzen, man soll nicht helfen. Jetzt, Sie sind nicht für Gymnasien zuständig, aber Sie sind trotzdem Pädagoge. Wenn es denn dann doch mal in der weiterführenden Schule, am Gymnasium, auf der Realschule schwieriger wird, wie viel sollen Eltern dann unterstützen? Weiterhin gar nichts?
Hausaufgaben sind von ihrer Zielsetzung her so angelegt, dass Eltern zur Unterstützung nicht notwendig sind. Und wenn es tatsächlich so ist, dass Eltern permanent mit ihren Kindern an den Hausaufgaben sitzen, dann stellt das tatsächlich ein schulisches Problem dar, was man mit der Schule besprechen muss.
Das ist ein Problem von der Schule oder vom Schüler?
Letztendlich, bei einer permanenten Überforderung von Schülerinnen und Schülern, ist es tatsächlich ein Problem der Schule.
Ab wann sollte man über Nachhilfe nachdenken?
Wenn eine Schule gut aufgestellt ist, eine Schule entsprechende Förder- und Unterstützungs- und Beratungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt, eine Schule erreichbar ist für die Sorgen und Nöte von Eltern, dann ist es nicht notwendig, dass ein Kind zusätzlich Nachhilfe erhält.
In der Realität ist es ja so, dass manche Kinder eben doch Nachhilfe benötigen.
Die ganze Branche verdient ihr Geld mit professioneller Nachhilfe.
Das ist, das wissen wir, ein Millionenbetrieb, den wir aber sehr, sehr kritisch sehen.
Und warum?
Weil wir der Auffassung sind, dass eine gut aufgestellte Schule stellt alle Möglichkeiten zur Verfügung, die eine Nachhilfe, die mit Geld gekoppelt ist, nicht notwendig macht. es wäre ja auch im Grunde ein logischer Schluss, dass wenn Bildung gekoppelt ist an Einkommen, sprich an Ausgaben, an Möglichkeiten, Nachhilfe zu bezahlen, dann hätte sie ein Stück weit auch ihr Sinn verfehlt.
Im Umkehrschluss heißt es aber, wenn es eine Nachhilfeindustrie gibt, dass viele Schulen dann ihrer Aufgabe nicht gerecht werden, oder?
Man könnte daraus schließen, dass viele Schulen ihrer Aufgaben nicht gerecht werden. Es ist aber auch so, dass viele Eltern von sich aus, ohne dass jetzt direkte schulische Problemlagen vorliegen, Nachhilfebetriebe in Anspruch nehmen.
Großes Thema bei Eltern ist auch der Konsum digitaler Medien. Wie viel halten Sie für gesund?
Weniger ist mehr. Die digitalen Medien sind aus unserer Gegenwart und auch aus den Schülerbiografien gar nicht mehr wegzudenken. Und es gehört einfach dazu. Und ich denke, es ist auch eine Grundkompetenz, dass ich mit meinem Handy verantwortungsvoll umgehen kann. Und es sollte im Übrigen auch Schule thematisieren. Aber es erfährt dort seine Grenzen, wo sich alles nur noch um die digitalen Medien dreht. Ebenso wie der digitale Unterricht seine Berechtigung hat, ist es wichtig, dass sich Unterricht auch in der Begegnung mit Lehrerinnen und Lehrern vollzieht, in der unmittelbar persönlichen Begegnung. Das ist wichtig für das spätere Leben und unverzichtbar.
Ab wann sollten Schülerinnen und Schüler eigentlich ein Handy haben? Ab welcher Klasse?
Wir denken, dass es nicht notwendig ist, dass Schülerinnen und Schüler in der Grundschule Handys haben sollten. Aber das ist etwas, was Eltern entscheiden. Ich kann nur aus pädagogischer Sicht beraten. Es ist ja auch ganz oft, geht es um das Thema Erreichbarkeit, abgeholt zu werden. Sicherlich, das ist nachvollziehbar. Aber jetzt das Handy als reines Spielzeug, als Selbstzweck, das ist sicherlich nicht notwendig im Bereich der Grundschule.
Und wenn man dann in die weiterführende Schule geht, wie viel Bildschirmzeit pro Tag ist da gesund?
Ich glaube auch, dass es sehr individuell unterschiedlich ist. Also ich denke, es gibt Kinder, die sind mit einer Stunde vielleicht sogar schon überfordert. Und es gibt Kinder, die können sehr gut auch mit mehreren Stunden umgehen. Das ist ein Thema, was auch bei den Eltern angedockt sein muss. Dort ist die Erziehungsverantwortung und ich glaube, zumindest mal konnten wir da immer darauf vertrauen, dass Eltern da sehr verantwortungsvoll mit umgehen.
Und Eltern, die sich da jetzt zum Beispiel unsicher sind, welchen Tipp würden Sie denen geben, wie man die richtige Zeitmenge herausfinden kann?
Also wenn Sie merken, dass Ihr Kind nicht mehr in der Lage ist, ein Buch zu lesen, sich mal eine längere Zeit auf etwas zu fokussieren, sich zu konzentrieren, dann sollten Sie vielleicht einen Zusammenhang herstellen mit der Nutzung, der übermäßigen Nutzung von Medien und da entsprechend einschreiten. Also für mich wird es immer einzelfallabhängig. Ich würde genau hinschauen, wie ist das Kind, läuft der problemlos durch die Schule, wie hat er einen Freundeskreis, hat er ein intaktes soziales Umfeld. Und wenn das alles gewährleistet ist und ich das Gefühl hätte, er geht verantwortungsvoll mit seinem Handy, mit dem Computer um, muss ich sagen, würde ich es laufen lassen. Ich würde nur dort einschreiten, wo ich bemerken würde, eben läuft was aus dem Ruder. Und ich merke einfach, dass ich mein Kind nicht mehr konzentrieren kann, dass mein Kind fahrig ist, dass es abgelenkt ist. Dann spätestens würde ich sagen, ich glaube, wir müssen uns mal wieder auf Dinge fokussieren, die dir mehr Ruhe bringen, die dich vielleicht auch als Kind entschleunigen.
Lass uns nochmal analog werden. Wie gewöhnt man den Erstklässler am besten an den Schulweg?
Indem man ihnen zumindest mal das Vertrauen gibt, dass sie das schaffen können. Das ist schon mal das Erste. Und dass man mit ihnen dann natürlich die ersten Schritte gemeinsam geht. Oder sich abspricht, dass beispielsweise ein Vater, eine Mutter gemeinsam mit mehreren Kindern diesen Weg geht. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wir haben ja in Mannheim den Grundsatz, kurze Wege, kurze Beine, dass die Kinder allein und selbstständig diesen Weg gehen können. Und es ist auch eine ganz wichtige Erfahrung für Grundschülerinnen und Grundschüler, dass sie etwas alleine können, dass sie eben die Eltern nicht unbedingt für den Schulweg brauchen. Deswegen plädieren wir auch immer, diese Eigenständigkeit, diese Selbstständigkeit zu fördern. Und die fördert man am besten, indem man seinem Kind vertraut, es aber in die Lage versetzt, dass es so etwas leisten kann, wie den Schulweg alleine zu gehen.
Kommen wir zum nächsten Thema. Von diesem Samstag an laufen in der Region unter dem Motto »Wir schaffen was« 10 Tage lang die Freiwilligentage. In Mannheim gibt es rund 40 Projekte, für die Helferinnen und Helfer gesucht werden. Vom Handwerkseinsatz bis zum Sozialprojekt. Das Ziel der Aktion ist es, Lust aufs Ehrenamt zu machen und Gelegenheiten zu bieten zum Ausprobieren. Herr Schäfer, engagieren Sie sich eigentlich ehrenamtlich?
Ich bin in Vereinen und bin auch in der Kommunalpolitik aktiv.
Wo sind Sie denn, in welchen Vereinen?
Ich bin beim TSV 1846 Mannheim. Dann bin ich in der Freiwilligen Feuerwehr Oberschlettenbach und im Männergesangsverein Oberschlettenbach Mitglied.
Und wo ist Oberschlettenbach?
Das ist in der Pfalz, über dem Rhein drüben, in der Südwestpfalz, nah an der französischen Grenze.
Wie kommen Sie dazu?
Wir haben dort ein Wochenenddomizil und das ist ein ganz kleines Dorf, ein Sackgassendorf. Und bei uns hat dieser Freiwilligentag auch eine ganz, ganz große Bedeutung. Wir haben da eigentlich jedes Jahr irgendeine Initiative, irgendein Projekt laufen.
Und was machen Sie dieses Jahr?
Bänke. Wir bauen wahrscheinlich Holzbänke.
Und Kommunalpolitik machen Sie aber in Mannheim?
Nein, in Oberschlettenbach.
Und da sitzen Sie dann in Oberschlettenbach im Gemeinderat?
Nein, Sie müssen wissen, der Gemeinderat Oberschlettenbach umfasst 5 Mitglieder. Das ist alles sehr überschaubar. Aber das ist etwas, was ich auch immer wieder meinen Kollegen, wenn Sie etwas bewegen wollen, dann müssen Sie in die Kommunalpolitik.
Und Sie sind einer von diesen 5 Oberschlettenbacher Gemeinderatsmitglieder?
Ich bin der erste Beigeordnete, ich bin für die Finanzen zuständig.
Partei?
Parteilos.
Jetzt wird es schwer, den Dreh wieder zur Schule zu finden, aber der Timo hat dafür extra eine kleine Anekdote vorbereitet. Genau. Herr Schäfer, ich kann mich an Elternabend erinnern, in denen die Klassenlehrerin gesagt hat, wir gehen hier erst raus, wenn wir 2 Elternvertreter haben. Wie ist es eigentlich ums ehrenamtliche Engagement an Schulen bestellt? Von Eltern, aber auch von Schülern.
Ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiges Ziel von Schule, von Erziehung und Bildung, Menschen, also junge Menschen, Kinder zu gewinnen, sich ehrenamtlich zu engagieren. Das heißt, nicht immer zu fragen, was bekomme ich dafür, sondern was kann ich im Grunde der Gemeinschaft Gutes tun und dass es auch ein sehr, sehr befriedigendes Gefühl sein kann, für die Gemeinschaft irgendetwas zu leisten und zu tun. Das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Ziel, was Schule auch intendiert und was Schule auch vermittelt. Und mit dieser Vorstellung gehe ich auch in ganz viele Elternabende, indem ich das nochmal deutlich mache. Es fällt uns schwer, das Kindern zu vermitteln, wenn dann keine Eltern als Elternvertreter zur Verfügung stehen. Und insofern ist es oft auch die Überzeugungskraft der Klassenlehrerin, des Klassenlehrers, dann doch Menschen zu finden, die sich zur Verfügung stellen. Wobei das auch immer ganz, ganz stark abhängig ist, an welcher Schule bin ich. Es gibt Schulen, da haben wir sogar das Phänomen, dass da ganz viele Elternvertreter werden möchten. Und dann haben wir Schulen, da ist es tatsächlich schwer, da kommen sehr wenig Eltern zu den Elternversammlungen. Und dort ist es natürlich entsprechend schwer, auch Vertreterinnen und Vertreter, die dann im Übrigen ganz wichtige Funktion als Ansprechpartnerin, Ansprechpartner für die Schulleitung zur Verfügung stehen und die auch die Interessen der Eltern artikulieren gegenüber der Schule.
Können Sie es irgendwie quantifizieren? Also ist es eher so, dass es ums ehrenamtliche Engagement an den Schulen nicht so gut bestellt ist? Oder würden Sie sagen, es läuft eigentlich ganz gut und da, wo man keine Helfer findet, ist eher die Ausnahme?
Also es läuft eigentlich ganz gut. Und es ist eher die Ausnahme, dass sie tatsächlich niemand finden, der sich zur Verfügung stellt. Es ist ja auch so, wenn dann die Situation besteht, es findet die Klassenpflegschaftssitzung statt, es sitzen da 15 Menschen und letztendlich geht es dann um die Wahl zum Elternvertreter, zur Elternvertreterin. Also man geht eigentlich erst auseinander, wenn man dann eine Elternvertreterin, einen Elternvertreter auch gewählt hat. Das dauert manchmal etwas länger, manchmal geht es aber auch sehr schnell.
Sie haben es gerade schon ein bisschen angedeutet, was zum Beispiel ein Elternbeirat macht. Können Sie nochmal sagen, warum das ehrenamtliche Engagement gerade auch für eine Schulgemeinschaft wichtig ist?
Wir haben heute ganz viele Themen angesprochen, wo es ohne Eltern schlichtweg nicht geht. Ich habe darauf verwiesen, dass wir, Elternhaus und Schule, verpflichtet sind, vertrauensvoll zusammenzuarbeiten zum Wohle der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen. Und dafür ist es notwendig, dass wir sprechfähige Eltern haben, Eltern, die sich einbringen an der Schule, Eltern, die auch Lehrkräften rückmelden, wenn mal etwas nicht so gut läuft, wenn es Stolpersteine gibt, wenn es Herausforderungen gibt. Letztendlich ist es Schule im besten Fall ein fortwährender Kommunikationsprozess auch zwischen Eltern und Lehrkräften mit dem Fokus, dass Kinder gute Bedingungen an den Schulen haben.
Gehen wir nochmal weg von den Schulen. Sie haben ja auch gesagt, Sie sind in Vereinen aktiv. Wie ist es da ums ehrenamtliche Engagement bestellt?
Also wir haben Abteilungen, da läuft es sehr, sehr gut. Und wir haben natürlich auch Abteilungen, da würde ich es mal so ausdrücken, da besteht Luft nach oben. Aber ich glaube, dass es überwiegend gelingt, auch junge Menschen für Ehrenämter, sei es jetzt als Nachwuchstrainer, als Übungsleiter zu gewinnen, wenn Sie denn mal so etwas probiert haben. Oft kommt bei solchen Tätigkeiten der Appetit erst beim Essen. Und wenn man mal die Befriedigung erfahren hat, wie toll das ist, mit Kindern Sport gemeinsam zu treiben, als Trainer eine Mannschaft zu steuern, anzuleiten, zu unterstützen, das sind Erfahrungen, die nimmt einem niemand mehr. Die stellen im Übrigen auch eine ganz, ganz wichtige Kompetenz im Hinblick aufs spätere Berufsleben dar. Dann kann das sehr, sehr ausfüllend sein.
Jetzt ist es ja so, dass die Vereine, gerade zum Beispiel Sportvereine und Schule, gerade dann zusammenkommen, auch wenn es um den Ganztagesbetrieb geht. Da geht es ja auch darum, dass Vereine zum Beispiel mit Angeboten die Betreuung am Mittag ergänzen können oder ausfüllen können. Was ist Ihre Einschätzung, wie gut es gelingt in Mannheim? Gerade auch vor dem Hintergrund, dass Vereine Schwierigkeiten haben, Trainer zu finden.
Die Umsetzung des Ganztages wäre an vielen Schulen in Mannheim ohne Vereine und die Unterstützung der ehrenamtlich Tätigen nicht möglich. Und es sind ganz, ganz wichtige Unterstützungssysteme und die bringen auch ganz, ganz vielfältige und spannende Angebote mit. Ganz oft ist es ja so, dass es aus der Elternschaft heraus rekrutiert wird, aber manchmal ist es auch so, dass die Schulleitung direkt auf Vereine zugeht. Und für uns sind die insofern unverzichtbar, als dass sie den Kindern noch etwas anderes bieten, was über Schule, über Unterricht hinausgeht. Und die machen das zum Teil unglaublich gut, unglaublich engagiert. Und es ist ein ganz, ganz vielfältiges Angebot, ob das jetzt über Reiten, über Sport, über Bogenschießen, also das ist eine Palette, die ist schier unendlich, ist immer ganz eng gekoppelt an die Menschen, die da diese Kompetenzen mitbringen. Und die sind schlichtweg eine unglaubliche Bereicherung für unsere Schulen, weil sie die Welt ins Schulhaus reinholen.
Auch das nochmal ein Plädoyer sozusagen, sich in Vereinen zu engagieren, damit die Vereine auch so ein Angebot machen können und in die Schule reinkommen können.
Also für mich ist bürgerschaftliches Engagement unverzichtbar. Das Ehrenamt ist eine ganz, ganz wesentliche Stütze auch der Demokratie. Ich sehe das sogar sehr viel weiter, als jetzt nur jetzt rein auf diesen reinen Unterstützungsaspekt das Ganze zu beschränken. Und das gehört in Schule und das gehört für mich zu einem ganzheitlichen Erziehungs- und Bildungsauftrag.
Können Sie es aber auch ein bisschen nachvollziehen? Oft hört man ja, dass Leute sagen, ich würde mich ja gern ehrenamtlich engagieren, aber ich weiß gar nicht, wann ich das noch machen soll, weil Anforderungen im Beruf, in der Familie so groß sind, dass schlichtweg die Zeit fehlt oder zu fehlen scheint.
Also das Argument ist nachvollziehbar. Das wissen wir, dass unsere Arbeitswelt sich immer mehr verdichtet, dass Arbeit, die früher von mehreren Personen geleistet wurde, inzwischen von einer Person geleistet, so bekomme ich es auch immer wieder in Gesprächen rückgespiegelt. Und natürlich ist es eine Riesenherausforderung. Und es gibt Zeiten im Leben, wo das sehr, sehr schwierig ist, auch zusätzlich zu seinem anstrengenden, komplexen Beruf auch noch ein Ehrenamt auszufüllen. Ich kann Ihnen nur rückmelden aus vielen Gesprächen, diejenigen, die das machen, die sagen, das ist für sie etwas, was sie in tiefstem Herzen erfüllt, was sie im Grunde begeistert auch und was sie mit ganz vielen Menschen zusammenbringt und ihnen viele bereichernde Begegnungen letztendlich ermöglicht.
Also ich höre raus, Sie sind auch ein großer Fan vom Freiwilligentag.
Ja.
Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und beim Freiwilligentag noch mitmachen will, der kann sich auf der Webseite www.wirschaffenwas.de informieren und für Projekte anmelden. Es werden noch Helferinnen und Helfer gesucht. Es soll ja Fans geben, die hören Mensch Mannheim schon in den frühen Morgenstunden des Samstags, weil sie es kaum erwarten können, bis die neue Folge da ist. Also ihr alle habt die Möglichkeit, gleich am Samstag noch anzupacken. Und die am Samstag keine Zeit haben, die könnt ihr auch noch etwas Zeit lassen, denn wie schon gesagt, der Freiwilligentag, die freiwilligen Tage gehen dieses Mal bis zum 30. September, damit möglichst viele mitmachen können.
Kommen wir zur Schlussfrage, die wir jedem Gast bei Mensch Mannheim stellen, Herr Schäfer. Was machen Sie am Wochenende?
Am Wochenende bin ich eingeladen an die Blaue Adria zu einem Seefest.
Seefest? Angeln oder Bootfahren?
Es ist ein nachgeholtes Geburtstagsfest und das ist ein guter Freund von mir. Der hat da ganz viele Menschen eingeladen, mit ihm an der Blauen Adria seinen Geburtstag nachzufeiern.
Da haben Sie Glück. Samstag könnte nochmal der letzte schöne Altweibersommertag werden. Vielleicht können Sie sogar kurz reinspringen nochmal in die Blaue Adria.
Zumindest wurde es uns so angekündigt, dass der See noch immer genug Temperatur hat, dass man drin schwimmen kann.
Okay, dann wünschen wir Ihnen viel Spaß. Das war Mensch Mannheim diese Woche. Wenn ihr mehr über die Themen wissen wollt, über die wir heute gesprochen haben, schaut auf mannheimer-morgen.de vorbei und holt euch ein MM Plus Abo. Wenn ihr Anregungen zu Themen für unseren Podcast oder für mögliche Gäste habt, dann schreibt uns eine Mail an podcast@mannheimer-morgen.de. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns am besten. Ein schönes Wochenende wünschen euch Timo
und Florian. Bis zum nächsten Mal.
Ein Podcast des Mannheimer Morgen.